Auch im heutigen Podcast geht es um den Krieg in der Ukraine. Wie schon im Podcast von letzter Woche spreche ich mit dem Leiter unseres Anlagemanagements, Professor Dr. Stefan May. Wir haben den Podcast am Mittwoch, den 9.3. aufgenommen. Hallo Stefan.
Hallo Karl.
Wir wollen uns natürlich über den aktuellen Stand des Krieges unterhalten, wie es weitergehen könnte und vor allem auch mit welchen Auswirkungen wir rechnen müssen auf die Wirtschaft, auf die Finanzmärkte und auch auf die Geldanlage. Stefan, wie wir schon befürchtet hatten, dauert der Krieg in der Ukraine länger. Die russische Vorstellung, schnell die Macht zu übernehmen, ist gescheitert und der Krieg ist viel schlimmer geworden. Mittlerweile gibt es offenbar gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die Zerstörung der Städte ist immens. Trotzdem wird auch dieser Krieg irgendwann einmal zu Ende gehen. Und darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Wie denkst du, wird der Krieg enden?
Karl, zu dem Thema gibt es natürlich wahnsinnig viele Szenarien. Ich habe erst gestern eine Publikation in die Hände bekommen, da werden insgesamt 5 Szenarien beschrieben. Manche gehen sogar bis zum Ausbruch eines dritten Weltkriegs. Ich persönlich glaube das also offen gestanden nicht. Man muss aber auch wiederum vorsichtig sein bei seinen eigenen Vermutungen, Wunschdenken und realistische Einschätzung wirklich auseinanderzuhalten. Aber das entbindet uns natürlich nicht von der Pflicht, auch hier sich eine Vorstellung darüber zu machen. Und ich persönlich glaube, Stand heute, dass beide Seiten nachgeben müssen und auch nachgeben werden. Und dann letztlich einen Waffenstillstand, um nicht zu sagen, vielleicht sogar einen Frieden auszuhandeln. Dafür spricht meines Erachtens, dass jetzt sogar auch die Chinesen sich als Vermittler einschalten. Ich denke, Selinski, der Präsident der Ukraine, wird einsehen, dass er alleine den Krieg nicht gewinnen kann und dass er auch keine direkte, keine unmittelbare Unterstützung der NATO bekommt. Er wollte ja eine Flugverbotszone und die wurde ihm ja aus Angst vor einem Ausbruch des Dritten Weltkriegs im Grunde wurde ihm die ja verwehrt. Putin wiederum wird einsehen, dass die Kosten für sein Maximalziel zu erreichen, nämlich die völlige Unterwerfung der Ukraine, was ja sein ursprüngliches Ziel war, dass diese Kosten für ihn auch viel zu hoch sind. Denn was häufig vergessen wird, die Sanktionen wirken ja bereits. Über die haben wir uns ja im letzten Podcast ausführlich unterhalten. Und dass die bereits wirken, das wird bei uns gerne vergessen. Ich gehe davon aus, so unerfreulich das für die Ukraine auch sein wird, dass letztlich die Gebiete Donbass und Luhansk, wie schon auch die Krim, den Russen zugeschlagen wird, die Ukraine dies auch anerkennen wird und sich zur Neutralität analog zu Österreich verpflichtet.
Herr Stefan, wenn es so kommen würde, wäre es vermutlich ein schnelles Ende des Krieges. Bin mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich so kommt. Ich fürchte nämlich, dass sich das Ganze noch sehr in die Länge zieht. Putin, du hast es ja auch erwähnt, der will ja die ganze Ukraine beherrschen. Und das hat er ja auch mehrmals definitiv erklärt. Und nach all den Erfahrungen, die man bisher mit Putin gemacht hat, schreckt er vor nichts zurück, um seine Ziele zu erreichen. Es wäre aus meiner Sicht schon eine Niederlage, wenn er nur mit den besetzten Gebieten Donbass und Luhansk und mit der Krim zurückkommt. Und auf der anderen Seite sehen wir ja ein ukrainisches Volk, das zwar arm ist, aber die Freiheit verteidigt und sich eben nicht freiwillig Putin unterwerfen will. Und deshalb, glaubst du wirklich, dass wir ein schnelles Ende des Krieges bekommen werden?
Ja, Karl, ich habe ja schon gesagt, es ist wirklich schwer auseinanderzuhalten, was auch bei seinen eigenen Einschätzungen, was hier Wunschdenken ist und was realistische Einschätzung ist. Ich bin mir natürlich auch nicht sicher. Keiner, denke ich, kann sich wirklich sicher sein. Und vor allen Dingen kennen wir natürlich auch nicht die Hintergründe wirklich alle. Und wir wissen auch nicht, welche Verhandlungen im Hintergrund vielleicht sogar schon ablaufen. Was wirklich wichtig ist, was ich schon festhalten möchte, ist auch China, was sich ja jetzt eingeschaltet hat als Vermittler geradezu angeboten hat. Auch China ist nicht daran interessiert, dass die Weltwirtschaft wegen dieser extremen Sanktionen, die ja wie gesagt zu wirken beginnen, dass die Weltwirtschaft hier massiv in Mitleidenschaft gezogen wird. Und was man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen darf, ist, die Ukraine ist ein extrem armes Land. Die Ukraine hat seit 1991 kein reales Wachstum mehr. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine beträgt 155 Milliarden US-Dollar, eine geschätzte Zahl. Das ist weniger als ein Zwanzigstel des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland und das bei 40 Millionen Einwohnern. Wenn man das Ganze auf eine Pro-Kopf-BIP-Zahl umrechnet, dann liegt das sogenannte Pro-Kopf-BIP der Ukraine ungefähr bei 3.200 US-Dollar im Jahr. Und damit liegt es hinter dem von Armenien, hinter dem von Albanien, ja sogar hinter dem des Irak. Das muss man sich wirklich klar machen. Sogar Weißrussland, muss man sagen, hat das 1,7-fache des Pro-Kopf-BIPs von der Ukraine. Rumänien das Dreifache, Polen das Vierfache, Estland das Sechsfache. Also es ist wirklich ein armes Land. Die Gründe dafür sind natürlich sehr vielfältig. Einer der wichtigsten Gründe ist natürlich die extreme Korruption in der Ukraine und die hat viele, viele Menschen, vor allen Dingen auch die sogenannten Leistungsträger, aus dem Land getrieben. Und jetzt werden diese Menschen, die ohnehin nichts haben oder sehr, sehr wenig haben, jetzt auch noch massiv beschossen. Und das ist ja das Tragische.
Ja, das ist schon wirklich erschreckend, wie arm die Ukraine ist. Wobei ich übrigens gelesen habe, dass die mittlerweile eine starke IT-Industrie aufgebaut haben und das schon das Exportgut Nummer 3 ist, nach Rohstoffen und nach Getreide. Also du siehst, da ist doch schon ein bisschen was entstanden. Aber um zurückzukommen zu deinen Ausführungen, natürlich wissen wir nicht, was im Hintergrund abläuft. Und ich hoffe einfach nur, dass am Ende der Krieg ein schnelles Ende hat. Aber lass uns stattdessen über Dinge sprechen, von denen wir mehr verstehen, nämlich die Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft und die Märkte und insbesondere auch die Auswirkungen der Sanktionen. Aktuell liefert Russland ja noch Gas und Öl nach Deutschland und Europa, weil das bisher ja bewusst von den Sanktionen ausgenommen wurde. Mittlerweile fordern aber immer mehr, dass auch diese Lieferungen blockiert werden sollten. In der Sache wirft man den Deutschen ja auch eine gewisse Heuchelei vor. Mittlerweile haben auch die USA den Druck erhöht und einen Importstopp für russisches Öl verhängt. Sollen wir das auch tun, auf russisches Öl und Gas verzichten, Stefan?
Also hier muss ich ehrlich sagen, Karl, ich bin nicht der Meinung, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, das, was bisher gemacht wurde, das Sanktionspaket, was bisher verhängt wurde, ist ein wirklich scharfes Schwert. Und diesem Schwert oder diesem Sanktionspaket muss man auch eine gewisse Zeit geben zu wirken. Es wäre völlig naiv gewesen, anzunehmen, dass nur aufgrund der Sanktionen nun sofort die Kriegshandlungen in der Ukraine eingestellt werden. Das konnte niemand vernünftigerweise erwarten. Und ich glaube, dass das auch nicht passieren würde, wenn wir Stand heute sofort auf den Import von Gas und Öl aus Russland verzichten würden. Wenn man das wüsste, wäre ich der Erste, der dafür wäre, hier sofort einen Importstopp zu verhängen. Aber ich glaube, das ist es eben nicht. Ich denke, wir müssen uns wirklich vor Augen führen, bei den Sanktionen geht es darum, den Russen wirklich klar zu machen und sie auch spüren zu lassen, dass der wirtschaftliche Preis, den sie bezahlen für diesen Krieg, sehr, sehr hoch ist. Und ich glaube, dass es auch gelingt. Nur das gelingt nicht über Nacht. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Russen es bereits spüren. Ich habe gehört, dass beispielsweise in Moskau mittlerweile fast jeder unterhalb einer bestimmten Altersgrenze vermutlich mit Apple Pay bezahlt. Und das ist jetzt plötzlich weg. Das heißt, die Russen spüren schon, da ist etwas nicht in Ordnung. Und ich glaube nicht, dass die russische Propaganda, die natürlich auf Hochtouren läuft, dass die das letztlich verhindern kann. Und vor dem Hintergrund macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt schon fast im Wochenrhythmus irgendeine Verschärfung zu fordern. In der Hinsicht bin ich wirklich auch hinter unserer Regierung, speziell auch hinter unserer Außenministerin. Die hat ja wirklich explizit so formuliert, dass sie gesagt hat, wir müssen Sanktionen so wählen, dass sie sie auch langfristig durchstehen können. Und das heißt für mich im Klartext, dass wir sie auch wirken lassen. Und das geht nicht ohne Gas aus Russland. Allenfalls bei Öl könnte das funktionieren, aber auch da nur vielleicht. Von daher sage ich nein, klares Nein. Wir sollten die Sanktionen erst wirken lassen und ansonsten ganz, ganz massiv auf Verhandlungen setzen. Im Übrigen liegt dieser Punkt ja auch nicht nur bei uns. Auch die Russen selber haben ja mittlerweile schon davon gesprochen, dass sie auch selber den Gashahn zudrehen könnten. Ich glaube zwar nicht, dass diese Drohung wirklich glaubwürdig ist, denn dazu sind die Russen von den Einnahmen aus diesen Exporten zu abhängig.
Ja, Stefan, du hast wahrscheinlich recht, dass Sanktionen erstmal keinen Krieg verhindern, aber so ein bisschen mehr Engagement von Deutschland aus würde ich mir schon wünschen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass durchaus Deutschland seine Gas- und Ölimporte sofort stoppen sollte. Alles andere ist doch irgendwie inkonsequent und am Ende vielleicht auch ein bisschen verlogen. Selbst wenn es dadurch zu einer Rezession bei uns kommen sollte, das ist doch eben der Preis der Freiheit und den müssen halt auch wir bezahlen und nicht nur die Ukrainer. Übrigens könnte man die Auswirkungen eines Importstopps auch begrenzen. Es gibt nämlich in Europa durchaus Terminals, um Flüssiggas zu importieren, nämlich aus Katar, Amerika oder Nigeria. Nur leider gibt's die nicht in Deutschland, weil man da eben voll auf Russland gesetzt hat. Das Gas müsste halt fair verteilt werden. Hier wäre dann eine echte Zusammenarbeit in Europa gefragt. Und würde Europa energietechnisch an einem Strang ziehen, würde man einiges abfedern können. Also für mich ist es irgendwo ein echter Test für die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in Europa, Stefan, oder?
Ja, Karl. Ja und nein, möchte ich sagen. Klar wäre das ein Test für den Zusammenhalt innerhalb der EU. Was ich nur glaube, ist, dass es einfach nicht ausreichen würde. Deutschland ist nun mal innerhalb Europas mit Abstand der größte Elefant und auch derjenige mit dem größten Energiebedarf. Das heißt, dieses Flüssiggas würde bei Weitem nicht ausreichen. Über die Hälfte unseres Gases kommt aus Russland und das kann auf die Schnelle nicht durch Flüssiggas ersetzt werden. Und ich möchte auch noch einen anderen Punkt loswerden, nämlich zu dem Thema, dass auch wir einen Preis bezahlen müssen. Natürlich müssen wir auch einen Preis bezahlen, aber ich möchte schon darauf hinweisen, den zahlen wir doch bereits. Alle Wachstumsraten sind massiv nach unten korrigiert worden. Die Inflation geht in Richtung 6%. Von den Heizkosten, von den Benzinpreisen will ich gar nicht sprechen. Es gibt sogar Schätzungen, die gehen von 8% Inflation für 2022 für Deutschland aus. Ich halte es zwar für übertrieben, aber dass wir höhere Inflationsraten sehen werden, ist eindeutig. Vor allen Dingen, dass wir auch höhere Inflationsraten sehen werden, als die Wachstumsraten ausmachen. Und das bedeutet im Klartext, wir haben einen realen Wohlstandsverlust in Deutschland. Man kann also wirklich nicht sagen, dass sich Deutschland da wegduckt und keinen Preis bezahlen will. Übrigens verlangen nicht mal die USA einen solchen absoluten Stopp von uns. Denn die wissen ganz genau, wie hart uns das treffen würde. Sie selber können den Importstopp für Öl, den sie ja verhängt haben, locker verkraften. Russisches Öl macht für die USA nur 8% der gesamten Ölimporte aus. Für Deutschland, wie bekannt, 40%. Lieferungen aus Venezuela und die Fracking-Industrie kann es locker ausgleichen. Ja, mittlerweile ist sogar schon die Rede, auch dem Iran vielleicht wieder Öl abzukaufen. Und dann gibt's noch einen weiteren Punkt, gewissermaßen einen sicherheitspolitischen Grund, warum ich auch gegen einen totalen Importstopp bin. Ich glaube, man sollte Putin auch nicht zu sehr in die Enge treiben. Wenn wir keine Kurzschlusshandlungen wollen, müssen wir Putin zwar unter Druck setzen und in die Enge treiben. Und wie gesagt, ich glaube, das passiert auch schon. Aber es muss eben so geschehen, dass er auch wieder aus der Ecke raus kann. Denn wenn Putin mittlerweile wirklich irrational handeln sollte, was ich nicht hoffe, was aber manche glauben, dann sind ja auch Kurzschlusshandlungen nicht ausgeschlossen.
Ja, es gibt so viele Putin-Erklärungen, die wir hier aus meiner Sicht nicht vertiefen müssen. Vielleicht ist es am Ende nur ein ganz egoistisches Motiv, seine Machtstellung und Reichtum abzusichern. Lass uns, lieber Stefan, darüber sprechen, wie sich denn ein solcher Lieferstopp auswirken würde, egal ob er jetzt von uns oder sogar von Russland verhängt ist.
Zunächst würde ein wirklich totaler Lieferstopp für russisches Gas, russisches Öl, würde natürlich die Russen massiv treffen. Denn Einnahmen aus Gas- und Ölexporten betragen pro Tag, das muss man sich wirklich vor Augen führen, betragen pro Tag rund 700 Millionen US-Dollar. Das macht rund ein Drittel des gesamten russischen Staatshaushaltes aus. Es gibt eine Schätzung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, bei aller Vorsicht, denen man solche Schätzungen gegenüberbringen muss. Aber dieses Institut hat ausgerechnet, dass ein kompletter Importstopp für russisches Gas und Öl wohlgesagt, das Bruttoinlandsprodukt in Russland um fast 3% im Jahr sinken lassen würde, über Jahre hinweg. Und das ist wirklich heftig. Darum wird es ja auch von vielen gefordert, weil man weiß, dass es tatsächlich ein heftiger Schlag für Russland wäre. Und darum ist Das ist auch einer der Gründe, warum nach meiner Meinung die russische Drohung, ihrerseits die Lieferungen zu stoppen, nicht wirklich glaubwürdig ist. Also, wir können sagen, es würde den Russen wirklich ganz, ganz schwer schaden, aber eben halt auch Deutschland und Europa. Dazu musst du dir nur die Importquoten nochmal vor Augen führen. Gas 40% für Europa, über 50% für Deutschland. Rohöl rund 25% für Europa, Deutschland rund 40%. Das kann man nicht so einfach auf die Schnelle ersetzen. Auch nicht durch nachhaltige Energie. Das ist Traumtänzerei.
Okay, gehen wir also mal davon aus, dass die Gas- und Öllieferungen weitergehen. Trotzdem gibt es natürlich erhebliche wirtschaftliche Folgen, die über die aktuellen Gas- und Ölpreissteigerungen weit hinausgehen. Vor allem für das Wirtschaftswachstum und die Inflation. Ich habe hier mal Zahlen mitgebracht über Wachstumsschätzungen von Morgan Stanley, die wirklich erschreckend sind. Deutschland statt 2,8% Wachstum 1,5% Wachstum. Frankreich statt 4% 3,4% Wachstum. Italien statt 4,6% Wachstum 3,6%. Spanien statt 6,7% Wachstum nur 6,1%. Der ganze Euroraum würde demnach von 3,9% Wachstum auf nur 3% Wachstum zurückgehen. Du siehst also, für Gesamteuropa wird eine Abschwächung prognostiziert, für Deutschland aber am stärksten. Es ist klar, warum. Wir sind nämlich am abhängigsten von Russland. Wenn ich mir jetzt die aktuellen Inflationsraten anschaue, die ja in Richtung 5-6% gehen, dann sind wir von einer Stagflation, wie wir sie in den 70er Jahren hatten, nicht mehr weit entfernt. Und das ist ja auch momentan das meistgenannte Szenario von Volkswirten. Glaubst du, dass es wirklich dazu kommt, zu einer Stagflation?
Nein, Karl, das glaube ich nicht. Natürlich haben wir kurzfristig einen starken Rückgang des Wachstums und auch eine weit höhere Inflation. Und wenn wir eine höhere Inflation haben, als das Wachstum beträgt, dann haben wir natürlich realen Wohlstandsverlust, das ist klar. Aber eine wirkliche Stagflation heißt schon was anderes. Es bedeutet nachhaltiges Nullwachstum bei hoher Inflation und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg. Und genau das sehe ich eben mittel- und langfristig nicht. Der Krieg wird irgendwann zu Ende gehen, hoffentlich möglichst schnell. Und die Preise werden auch wieder fallen. Was wir momentan sehen, speziell auch an den Rohstoffmärkten, insbesondere bei Öl und Gas, sind natürlich starke Übertreibungen aufgrund von Panik und auch von Hamsterkäufen. Ich gebe dir nur ein Beispiel, der Gaspreis beispielsweise, der schwankt zwischen 180 Euro und fast 350 Euro in der Spitze innerhalb weniger Tage. Der Ölpreis fluktuiert so um die 130 US-Dollar rum, das Barrel, unter extremen Schwankungen. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz starke spekulative Bewegungen drin. Von daher glaube ich, dass sich diese Preise auch wieder beruhigen werden und von daher auch die Inflationsraten wieder rückläufig sein werden. Wie gesagt, mittel- und langfristig. Und dazu kommt ein weiterer Punkt. China ist extrem daran interessiert, dass sich die Weltwirtschaft wieder erholt, dass die Weltwirtschaft einigermaßen rund weiterläuft. China hat ein extremes Problem mit seinem eigenen Wachstum. Sie mussten ihre eigenen Wachstumsraten um gut die Hälfte reduzieren. Und wir müssen auch ehrlich sein, Russland oder gar die Ukraine sind, wenn man mal von den Rohstofflieferungen absieht, wirtschaftlich unbedeutend. Weniger als 2% des Weltbruttoinlandsprodukts entfällt auf Russland. Und das bei 140 Millionen Einwohnern. Um das Ganze zusammenzufassen, aufgrund einer Beruhigung an der Inflationsfront, mittel- und langfristig, und auch wieder einer Wachstumsdynamik, die in Tritt kommt, sehe ich mittel- und langfristig keine Stagflation.
Das wäre ja ein sehr positives Szenario und ich hoffe wirklich, dass du auch damit recht hast. Klar müssen wir natürlich abwarten, wie jetzt dieser Krieg weitergeht und wie lange er am Ende andauert. Doch wie sieht es denn mit der Zinsentwicklung aus? Ist jetzt die Zinswende verschoben, Stefan?
Ja, das hat natürlich extrem viel damit zu tun, wie sich nun die Zentralbanken der Welt aufstellen werden. Insbesondere natürlich die amerikanische Notenbank, die Fed und die Europäische Zentralbank. Und alle Zentralbanken sind derzeit in einem Dilemma. Einerseits haben wir scharf ansteigende Inflationsraten. Von daher müsste eigentlich die Geldpolitik verschärft werden, sprich die Zinsen angehoben werden. Andererseits haben wir eine Wachstumsschwäche, was eher für eine Lockerung der Geldpolitik spricht. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass sich in den USA tatsächlich zeigen wird, dass die amerikanische Fed erste Zinserhöhungen tatsächlich in diesem Jahr noch umsetzen wird. Und zwar schon allein aus Gründen ihrer Glaubwürdigkeit. Denn sie hat ja sehr, sehr klar kommuniziert, dass sie beispielsweise ihr Anleihenaufkaufprogramm per Ende März auslaufen lassen wird. Dazu kommt, dass in den USA der Inflationsdruck wesentlich breiter angelegt ist als beispielsweise in Europa. Damit meine ich, in Europa ist es vor allen Dingen aufgrund der Rohstoffpreise, aufgrund der Lebensmittelpreise angelegt. In USA geht es tatsächlich schon mehr in die Breite. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass die EZB den Zinsschritt vermutlich nicht tun wird, noch in diesem Jahr nicht tun wird. Die EZB war ja auch von Anfang an vorsichtig in ihrer Kommunikation. Sie haben allenfalls von sogenannten Mini-Zinserhöhungen gesprochen. Und vor dem Hintergrund könnten sie also auch noch weiter zurückrudern und sogar die Anleihenkaufprogramme weniger stark drosseln als eigentlich geplant. Aber ich denke, wir müssen es abwarten. Am Donnerstag ist ja die EZB-Sitzung, da werden wir mehr erfahren. Ein weiterer Grund, Karl, warum ich nicht glaube, dass die EZB die Geldpolitik verschärfen wird, ist, dass die Inflation, die wir jetzt speziell in Europa und in Deutschland sehen, eigentlich kein geldpolitisches Problem ist. Das heißt, kein Problem, was geldpolitisch gelöst werden kann. Doch selbst wenn beide verschärfen sollten, du hast ja nach der Zinswende gefragt, Karl, dann ist es noch keine Zinswende. In dem Sinne, dass wir wieder Anleihenrenditen von 2-3% bei Staatsanleihen beispielsweise sehen werden. Da sind wir noch lange nicht angelangt.
Okay, ich nehme mal mit, dass wir vermutlich in Europa eine Entspannung an der Zinsfront sehen werden, also nicht so schnell steigende Zinsen. Wie haben denn eigentlich die Märkte bislang reagiert, Stefan? Gib uns doch bitte mal einen Überblick.
Ja, Karl, das ist natürlich ein einziger Krimi. Wenn man also beispielsweise in den letzten 5 Handelstage die Märkte verfolgt hat, ist geradezu unglaublich. Ich will hier nur mal als Beispiel den DAX nennen. Der DAX stand heute Nachmittag wieder bei über 13.600 Indexpunkten. Vorgestern, also am 7. März, war er schon unter 12.500 Indexpunkten. Wenn man das in Prozente umrechnet, dann ist er also innerhalb von 2 Tagen um fast 9% gestiegen. Von 12,5, von unter 12,5 auf über 13.600 Punkte. Also ein Anstieg um 9% und das mitten im Krieg. Und daran siehst du, wie hochgradig nervös die Börse ist. Und vor allen Dingen siehst du daran auch, dass sie definitiv nicht ausrechenbar ist. Allein heute haben wir einen Anstieg von über 6% an einem einzigen Handelstag. Darüber haben wir ja auch schon im letzten Podcast gesprochen, Karl. Viel, viel aussagekräftiger ist ja schon die Entwicklung seit Jahresanfang. Und hier haben wir nun interessante Zahlen. Hier sind am amerikanischen Markt, gemessen am berühmten Standard & Poor's 500 Index, in einem Minus von 10% unterwegs. Das ist das eine Ende des Spektrums. Und im DAX sind wir Stand heute bei einem Minus von 15%. Dazwischen liegen irgendwo die Emerging Markets und auch der Euro-Stocks. Die Emerging Markets ungefähr mit minus 11%, Japan mit minus 12%, Euro-Stocks ungefähr mit minus 8%. Interessant ist auch, wie sich das Gold verhalten hat. Gold hat, klar, Krisenwährung, wie das immer so schön heißt, mit 10% zugelegt, 10% plus, 14% sogar in Euro gemessen. Anleihen selber sind relativ stabil. Wir haben jetzt wieder in den Bundanleihen eine positive Rendite von 0,2%, was einen leichten Kursverfall bedeutet. Im sogenannten High-Yield-Bereich, also bei Unternehmensanleihen, haben wir natürlich ein deutlicheres Minus von 5%. Der Dollar selber hat um 3,5% gegen den Euro zugelegt. Also ein sehr, sehr heterogenes Bild, was wir da sehen. Das sind aber 2 Dinge für mich bemerkenswert. Erstens, ein doch relativ geringer Anstieg des Goldpreises. Dafür, dass man sagt, Gold ist eigentlich immer die Währung, in die alle fliehen, wenn es mal sozusagen knirscht an den Märkten, insbesondere wenn internationale Krisen ausbrechen, hätte man eigentlich erwarten können, dass Gold um 20-30% steigt. Es ist nur um 10% gestiegen. Und ein weiterer Punkt, der bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass sich die Bundanleihen sehr, sehr gut halten. Und die Bund-Anleihen sind ja sozusagen ein Seismograph dafür, für wie zahlungsfähig man die Bundesrepublik hält. Und wenn nun der Markt einpreisen würde, dass wir hier beispielsweise einen größeren Kriegsausbruch hätten oder womöglich sogar eine Art dritten Weltkrieg vor uns hätten, dann hätten wir sicher nicht Bundrenditen, die bei 0,2% sind, sondern Bundrenditen, die vielleicht bei 10 oder 12% wären. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass auch in den Märkten eigentlich eher Beruhigung angesagt ist.
Okay, also die Anleihenmärkte sehen keinen dritten Weltkrieg voraus, aber wir erleben natürlich schon an den Aktienmärkten eine Achterbahnfahrt. Stefan, du weißt, dass wir als Bank am Ende für 6,5 Milliarden Euro Vermögenswerte unserer Kunden verantwortlich sind. Darum müssen wir am Ende auch über dieses Vermögen sprechen, beziehungsweise darüber, wie sich Anleger in dieser Krise verhalten sollten. Ich bin mir völlig im Klaren, dass das angesichts des großen Leids, das dieser fürchterliche Krieg mit sich bringt, manchen unangebracht und vielleicht sogar zynisch erscheint. Trotzdem muss ich dich das fragen, Stefan. Was sollen Anleger in dieser Krise konkret tun?
Karl, ich kann nichts anderes sagen als das, was ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe. Bitte auf keinen Fall verkaufen. Und ich möchte das im Gegensatz zum letzten Podcast auch noch ein bisschen genauer ausklamüsern, warum ich der Meinung bin. Denn viele Kunden sagen mir, naja, aber es kann doch Sinn machen, jetzt auszusteigen, denn keiner kann ausschließen, dass die Märkte weiter fallen. Selbstverständlich kann das keiner ausschließen, auch wenn sich die Märkte momentan beruhigen. Es kann natürlich sein, dass die Märkte jetzt weiter um 20% einbrechen, dass das morgen, übermorgen passiert. Und von daher ist natürlich jemand, der heute aussteigt, ist dann natürlich froh, weil er sagt, diesen Verlust, den habe ich verhindert. Das Problem, was nur ist, und das ist das, was wir regelmäßig auch bei unseren eigenen Kunden, die unter Umständen aktiv agieren in solchen Krisen. Das Problem, was wir regelmäßig beobachten, ist, dass die Leute den Wiedereinstieg nicht finden. Es gibt an der Börse niemand, der klingelt und dann sagt, jetzt hat sich die Lage beruhigt, jetzt kann man wieder einsteigen. Und wenn wir dann, sagen wir, aus einer Perspektive von 1,5 oder vielleicht sogar 2 Jahren drauf gucken, stellen wir immer fest, dass die Leute, die durchgestanden haben, die also eine Krise wirklich durchgestanden haben und investiert geblieben sind, dass die Leute sich deutlich von der Wertentwicklung her deutlich besser gestellt haben als diejenigen, die hektisch aus- und eingestiegen sind oder, wie gesagt, den Wiedereinstieg dann womöglich verpasst haben. Globale Märkte sind, ich nenne es immer Krisenverarbeitungsmaschine. Sie sind extrem robust und die Betonung liegt hier auf globale Märkte. Wir haben jetzt auch an den Zahlen gesehen, lokale Märkte wie jetzt beispielsweise Deutschland sind am stärksten betroffen. Der globale Markt, auch ein sehr, sehr breiter Markt wie der US-Markt, weniger stark betroffen. Also sie sind extrem robust, das zeigen alle einschlägigen wissenschaftlichen Studien. Es ist eben nicht so, was viele annehmen, dass sie glauben, im Falle offensichtlicher Krisen wie die, die wir vor uns haben, dass dann die Reaktion der Märkte klar ist. Das sieht man eben auch aktuell. Die Märkte steigen plötzlich, auch wenn die Lage scheinbar eskaliert. Und sie fallen, wenn sich eine scheinbare Entspannung abzeichnet. Und solche sozusagen kontraintuitiven Reaktionen der Märkte, die zeigen sich auch langfristig.
Stefan, du hast ja eben gerade Studien angesprochen, die das aufzeigen sollen. Kannst du da mal ganz konkret eine nennen, was das Ergebnis war?
Ja, Karl, kann ich gerne machen. Ich habe gestern eine wissenschaftliche Studie dazu in die Hand bekommen. Denn was wir natürlich machen in unserem Anlagemanagement, ist uns immer auch auf die Wissenschaft zu verlassen. Eine sehr, sehr spannende Studie, die Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg untersucht hat und vor allen Dingen, wie die Märkte darauf reagiert haben. Und es waren kriegerische Auseinandersetzungen und die wurden danach unterschieden, ob der Krieg, der da ausgebrochen war, ob der sich abgezeichnet hat oder ob er plötzlich kam. Für kriegerische Auseinandersetzungen, die sich abgezeichnet haben, die gewissermaßen sich aufgeschaukelt haben, war der Zusammenhang folgender. Mit steigender Wahrscheinlichkeit eines Kriegsausbruchs sind die Kurse gefallen. Also je wahrscheinlicher es wurde, dass der Krieg tatsächlich sich manifestiert und ausbricht, sind die Kurse gefallen. Und dann kommt das überraschende Ergebnis. Bei Ausbruch des Krieges sind die Kurse gestiegen. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen, die wirklich völlig überraschend kamen, war es so, dass da die Kurse auch gefallen sind, wie jetzt auch im Fall der Ukraine. Aber der erste Fall ist das Interessante, dass bei Ausbruch der kriegerischen Auseinandersetzung steigen die Kurse. Und das wird immer wieder von den Leuten völlig entsetzt wahrgenommen. Die sagen, das ist doch völlig unmenschlich und herzlos. Und das ist es ja auch. Märkte haben keine Emotionen. Und es gibt für dieses paradoxe Verhalten auch eine Erklärung. Denn Märkte nehmen Erwartungen vorweg und sie reagieren nur auf Überraschungen. Sie reagieren nicht auf Ereignisse, die bereits eingetreten sind.
Stefan, in unserem Vorgespräch hast du ja so ein schönes Bild gebracht, was ich wirklich gut finde, das mit den Schubladen. Könntest du das nochmal unseren Hörerinnen und Hörern darstellen?
Ja, Karl, kann ich gerne machen. Es geht ja darum, zu verstehen, warum die Märkte manchmal so völlig gegen die Intuition reagieren. Sprich, wenn die Krisen sich häufen sozusagen oder eskalieren, dass dann die Märkte steigen. Und wenn sich scheinbar entspannt, dass dann die Märkte fallen. Und das Bild, was ich mir da sozusagen zurechtgelegt habe, ist das Bild von zwei Schubladen. Und wir müssen immer dran denken, Märkte reagieren nicht auf Ereignisse, sondern auf Erwartungen. Und wenn sie reagieren, dann reagieren sie nur auf Überraschungen. Und die zwei Schubladen, von denen ich spreche, musst du dir jetzt so vorstellen, in jedem Augenblick gibt es eine Schublade, in der positive Überraschungen drinstecken und es gibt eine Schublade, in der negative Überraschungen drinstecken. Was sich dann herausbildet, das wissen wir natürlich im Einzelfall nicht. Aber wir können sagen, je schlimmer die Situation wird, desto voller wird die Schublade mit den positiven Überraschungen und desto leerer wird die Schublade mit den negativen Überraschungen. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen muss, ist, wie ist es jetzt mit der Ukraine? Ja, ist es jetzt eine Auseinandersetzung, die angekündigt war? Oder ist es eine Auseinandersetzung, die wirklich völlig überraschend gekommen ist? Da würde mich auch deine Meinung interessieren, Karl.
Tja, das ist eine schwierige Frage, Stefan. Also eigentlich war der Ukraine-Krieg ein Krieg mit Ankündigung, aber keiner hat irgendwie daran geglaubt, auch wenn man letztendlich die Bilder aus der Ukraine sieht, die ja damit gar nicht gerechnet haben, dass sie vom Brudervolk angegriffen werden, sodass ich glaube, wir am Ende diesen Krieg in die Kategorie oder Schublade der unangekündigten Kriege einsortieren müssen. Ja, vielen Dank, Stefan, für diese Ausführung, auch für das schöne Bild der Schubladen. Es bleibt also weiter unruhig und die weitere Kursentwicklung ist am Ende nicht vorhersehbar. Sie ist abhängig von dem jeweiligen Stand des Krieges und vor allem der Chance auf Frieden. Ja, so würde ich das, glaube ich, am Ende zusammenfassen. Ja, danke nochmal für das Dasein zu deinen aktuellen Ausführungen. Und der Krieg, der macht uns alle wirklich sehr betroffen. Und ich hoffe nur, dass wir mit einem schnellen Ende des Krieges rechnen können und dass das Leid für die ukrainische Bevölkerung ein Ende hat. Ja, vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich auf den Podcast in der nächsten Woche. Ihr Karl-Matthäus Schmidt.